So, guten Morgen zusammen.
Morgen.
So, wir sind's mal wieder vom alltäglichen Podcast. Wir haben ein neues Buch gelesen und zwar Männerseelen, ein psychologischer Reiseführer. Und darüber wollen wir heute ein bisschen reden.
Ja, und das ist ein besonderes Buch, weil es sich mit der Psychologie von Männern auseinandersetzt. Und Weini und ich sind Männer, das heißt, es hat sehr viel mit einem selber gemacht beim Lesen. Und deswegen haben wir gedacht, wir fangen damit an, so zu erzählen, wie es für uns war, dieses Buch zu lesen, weil es schon irgendwie, ja. Also ich habe mir das tatsächlich für einen Urlaub geholt, wo ich dachte, ich will mal im Urlaub was ganz anderes lesen, was womit ich mich sonst nicht so beschäftigt habe. Und habe das gekauft als Papierversion, weil es gab damals auch noch nicht als Kindle gab. Und habe mich damit an den Strand gelegt und habe, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es erklären kann, aber es war schon, da war sehr viel Selbsterkenntnis bei, da habe ich sehr viel über mich selber gelernt, aber sehr viele Dinge nachgedacht über Situationen in meiner Kindheit, über Situationen heute und wie es so ist für mich, in der heutigen Welt ein Mann zu sein. Und ich habe mit dem Buch auch eine ganze Menge von meinem Verständnis dafür, was es heißt, heutzutage männlich zu sein, überdacht und verändert und vielleicht auch eine ganze Menge dazugelernt, vor allen Dingen durch die Denkanstöße, die mir das gegeben hat. Und am Anfang hätte ich mich, glaube ich, nicht getraut, das im Podcast zu besprechen, aber irgendwann habe ich gedacht, ich schenke das jetzt dem Weini und vielleicht besprechen wir es irgendwann mal im Podcast. Ja, wie war es denn bei dir?
Genau, also du hast es mir ja schon relativ lange her geschenkt, ne? Also wann war das? War das nicht letztes Jahr im Januar zu meinem Geburtstag? Kann das sein?
Mhm. Mhm.
Ja, also das lag jetzt halt gefühlt, wir haben jetzt seit den 11.09.2017 und ich habe es dann wahrscheinlich irgendwann im Januar 2016 gekriegt. Hab dann auch zwei, dreimal angefangen, es zu lesen, muss ich ehrlich sagen, und habe es dann auch wieder bleiben lassen, weil ich bin es jetzt gewohnt, wenn wir Bücher lesen, auch so ein bisschen diese Übungen, diese Anstöße, die es dann immer in dem Buch gibt, mitzumachen. Und das hat mich bei dem Buch dann doch schon so ein bisschen abgeschreckt, muss ich ehrlich sagen. So, ne? Also gerade so am Anfang, wo man sich noch nicht so sicher auf dem Gebiet ist mit der Psychologie des Mannes, sage ich mal so. Und wenn man das dann wirklich ernst nimmt, dann ist es schon harter Stoff teilweise, sag ich mal. Ne, gerade wenn man sich dann so Geschichten aus der Kindheit doch mal wieder herholt und drüber nachdenkt und eben wirklich so ein bisschen diese Muster, die er beschreibt in seinem Buch. Der Autor ist ja Psychologe und der beschreibt dann eben solche Muster in seinem Buch. Und wenn man sich darüber Gedanken macht und sie mit sich selbst vergleicht, dann geht das schon einem sehr nah. Ich habe das in der U-Bahn gelesen und hatte echt hin und wieder so mir Gedanken gemacht, ob ich das jetzt halt wirklich in der U-Bahn lesen kann. Ne? Also wenn ich mich daran erinnere, in welchem Kapitel bin ich denn gerade? Und dann fahre ich heim und denke mir so, kannst du jetzt das Kapitel hier eigentlich weiterlesen oder nicht? Ja, und das ist halt schon so ein sehr spezielles Gefühl für das Buch.
Ja, ich muss sagen, ich habe es ja einmal am Strand gelesen und habe überhaupt keine Notizen gemacht. Ich habe also es noch ein zweites Mal überhaupt lesen müssen, um die Notizen für dieses Buch zu machen. Ich hatte, also lag jetzt nicht so sehr daran, dass ich große Effekte erwartet habe, sondern mehr daran, dass ich beim ersten Mal einfach nur lesen wollte und es nicht für den Podcast vorgesehen hatte. Aber ja, es ist schon interessant. Naja, okay.
Genau, nach diesem ganzen Geschwafel jetzt hat, wo sich sicher der eine oder andere denkt so, ja, Jungs, macht hinne, ich will über das Buch das lernen. nicht darüber, wie es sich anfühlt, es zu lesen. Noch kurz ein Disclaimer. Es gibt sicher den einen oder anderen Punkt, wo man dann so zu dieser Beziehung Mann-Frau kommt. Wir wollen jetzt hier aber nicht diese Geschlechterdiskussion aufmachen, deswegen werden wir das einfach, wenn es soweit ist, das so wiedergeben, wie es im Buch beschrieben ist und nicht drüber diskutieren. Und wir werden sicher auch die eine oder andere persönliche Episode dann einfach nicht erzählen, dass wir dann halt wirklich, es ist dann halt schon sehr persönlich und das muss nicht im Podcast breitgetreten werden. Deswegen verzeiht uns, wenn wir an der einen oder anderen Stelle einfach sagen, okay, das ist so beschrieben im Buch und mehr wollen wir dazu auch nicht sagen.
Okay. So, nach dem ganzen Teasing, worum geht's eigentlich in dem Buch? Das Buch heißt Männerseelen, ein psychologischer Reiseführer. Und geschrieben ist das von Björn Süfke, das ist ein Männertherapeut, sagt er. Also er schlicht und einfach Psychologe und hat sich mehr oder minder zufällig darauf spezialisiert, Männer zu therapieren. Hat auch ein Buch, ein psychologisches Fachbuch geschrieben, wie man mit Männern redet, und hat halt dann irgendwann dieses populärwissenschaftliche Buch geschrieben. Und das ist so ein bisschen wie so ein Reiseführer aufgebaut. Oder die Idee, es kommt halt so ein bisschen als Reiseführer. Also es wird dann ab und zu mal von Einheimischen geredet und von Sehenswerten und solchen Dingen. Also der Reiseführer soll das, glaube ich, ein bisschen so auflockern. Und es ist auch ganz locker geschrieben. Er erzählt halt immer wieder so Episoden und untermauert die dann mit Beispielen aus der psychologischen Praxis, also wie er mit Klienten von sich redet. Und die erklären dann das eine oder andere Phänomen, was er so sieht. Natürlich ist seine Untersuchungsmenge entweder seine eigenen Gefühle oder die Männer, die halt bei ihm in der Therapie sitzen. Daher hat er halt seine Informationen. Tja, und um euch einen kurzen Überblick zu geben, was in dem Buch drin ist, einfach mal durch die Kapitel durch. In dem ersten Kapitel geht es so ein bisschen darum, was wird von Männern erwartet, wo kommt das eigentlich alles her? Und wie passiert die Situation, dass Männer Gefühle in der Regel verdrängen? Das ist so ein Beispiel, was er angibt. Im nächsten Kapitel sagt er, okay, Männer verdrängen Gefühle meistens, aber sie sind irgendwie trotzdem da. Also sie werden zwar nicht explizit von Männern thematisiert, wahrgenommen, zugegeben, aber sie sind trotzdem da. Im vierten Kapitel wird dann darüber geredet, warum das eigentlich ein Problem ist. Also man, ne? Muss ja nicht notwendigerweise ein Problem sein. Gewinnt er dem Ganzen aber auch was Positives ab, weil manchmal ist es ganz hilfreich, nicht so sehr von Gefühlen geleitet zu sein. In manchen Situationen ist es einfach ganz gut, wenn man anpackt. Also wird der Pragmatismus erklärt. Im sechsten Kapitel geht es darum, Lösungen zu erarbeiten. Wie kann eigentlich jemand Zugriff zu seinen eigenen Gefühlen, oder in diesem Fall nennt er es Impulse. Impulse ist halt der Begriff eines inneren Bedürfnisses. Ein Gefühl ist ja sozusagen erst die Reaktion, die man drauf hat. Ja. Und dann gibt es im letzten Kapitel nochmal einen Überblick über alle möglichen Gefühlsarten und was das so genau ist. Ja. Das mal so ein Überblick über die Kapitel, bisschen eine Idee, wie das Buch aussieht. Habe ich das gut vermittelt, Weini?
Ja, das ist zumindest mal ein grober Überblick, auch wenn für den einen oder anderen jetzt sicher so die Frage im Raum steht, okay, und was sagen wir jetzt die eigenzählenden Kapitel dazu?
Ja.
Aber
guckt euch einfach an.
Einfach noch den Rest hören.
Wir haben uns das Kapitel 2 rausgepickt. Mhm. Jetzt haben wir natürlich mal wieder großartige Sendungsvorbereitung gemacht, weil wir, wie heißt denn das Kapitel 2 eigentlich? Hast du das?
Nee. Nee, ich habe es gerade auch nicht
so. Inhaltsverzeichnis da. Geschichtliches, die Entwicklung der männlichen Identität. das wollen wir mal ein bisschen im Detail besprechen, weil das eigentlich ganz schön für das restliche Buch steht. Und euch als Leitfaden dienen kann, ob das denn selber lesen wollt.
Genau, und vor allem bildet es auch die Grundlage für alles andere. Das heißt, der Rest des Buches basiert eigentlich auf den Erkenntnissen, die man in diesem Kapitel gewinnt.
Ja, dann fang doch mal an.
Genau, also, er fängt eigentlich relativ einfach an, und zwar mit der alten klassischen Frage Anlage oder Umwelt. Also, habe ich es geerbt oder ist es mir beigebracht worden? Das ist quasi so ein bisschen die Frage wieder, was ist biologisch und was ist eben Kultur?
Ja, also welche Eigenheiten eines Mannes liegen daran, dass er ein Y-Chromosom hat, ne?
Genau, und welche Eigenheiten liegen daran, dass er als Mann erzogen wird, sag ich mal, ne? Also das klassische Beispiel vom Mann ist halt, du hast dann irgendwann deinen Initiationsritus und so weiter und du bist halt voll männlich und das Biologische hängt halt zwischen den Beinen. Aber es gab ja auch schon viele Diskussionen drum, inwieweit wirklich diese Veranlagung vererbt ist oder genetisch vorgegeben ist, ne? Also sei es jetzt Gewaltveranlagung oder irgendwelche anderen Geschichten, bis eben hin zu irgendwelchen Diskussionen, wo es dann eben gesagt wurde, so ja, dass Männer halt so sind, wie sie sind, das liegt ja an den Genen, da kann man ja gar nicht dagegen erziehen, sag ich mal, oder mit Erziehung dagegen wirken. Aber natürlich ist nicht so einfach, weil aufgrund der unterschiedlichen Kulturräume und so weiter kann man eigentlich schon nachweisen, dass Erziehung doch einen relativ großen Anteil hat. Vor allem, wie man dann eben das Rollenbild und das Selbstverständnis von sich selbst einfach lernt. Da gibt es viel zu viele Gemeinsamkeiten zwischen den Männern, als dass es alles biologisch abbildbar wäre.
Ja, das am Ende ist das halt, also er nimmt so ein bisschen, sagt, es geht eigentlich gar nicht drum, darum rauszufinden, liegt es nur an der Biologie oder liegt es an der Sozialisation? Mhm. Weil letztendlich sind die Dinge, die er hier beschreibt, das, wie es Männern real im Moment geht, wie sie mit ihren inneren Impulsen umgehen. Und ja, darum, was man damit tun kann oder dagegen tun kann. Aber ich scheue mich jetzt gerade dabei, das so negativ zu formulieren, aber die negative Formulierung kommt irgendwie more natural.
Es ist
irgendwo beides. Ne? Natürlich haben Männer mehr Testosteron und das Testosteron hat im Körper einen bestimmten Effekt. Das kann man auch nicht wegdiskutieren. Gleichzeitig liegt ganz, ganz, ganz viel Sozialisation da drin und ganz, ganz viel, wie diese Gesellschaft mit Männern und Frauen umgeht und was das mit den Menschen macht.
Genau, aber am Ende des Tages sagt er auch, er befasst sich eigentlich nur mit dem Teil, der sozialisatorisch quasi eingeprägt ist, weil an der Biologie kannst du halt mit Psychologie nichts ändern. Ne? Deswegen geht es im weiteren Buch eigentlich wirklich so ein bisschen um diese Erziehungsgeschichte, ne, sag ich mal, weil da liegt ja die Basis von allem.
Ja, gut, dann gehen wir zu Kapitel 1, die Entfremdung von der eigenen Innenwelt, Etappe 1. Mhm. Da sind wir bei der Erziehung, da sind wir bei männlichen Säuglingen.
Jetzt wartest du auf mich, ja?
Ja.
Okay. Genau. Also diese ganzen Prägungen auf kulturtechnisch oder diese Sozialisation nennt das wirklich, die findet ja schon relativ früh statt. Und zwar gibt es anscheinend Untersuchungen, wo es darum geht, wie bekommen Kleinkinder oder Säuglinge ihre Gefühle wieder gespiegelt. Ne? Also man kennt das, zumindest mal die mit kleinen Kindern zu tun haben, kennen das. Du guckst das kleine Kind an und dann kann man das Spiel machen, so, du lachst, dann lacht das Kind auch, dann guckst du kritisch, dann guckt das Kind auch kritisch und dann wird halt so ein bisschen dieses das Erkennen und das Fühlen quasi gelernt und im weiteren Verlauf prägt sich das halt einfach spezifisch aus. Ne? Also es gibt ja immer so ein bisschen diesen Standardsatz, ne? Indianer kennt keinen Schmerz. Wem sagst du das? Natürlich sagst du das deinem Sohn, aber nicht deiner Tochter. Ne? Und das ist so ein wirklich plakatives Beispiel, was aber, glaube ich, jeder wirklich aus seiner Kindheit kennt.
Ja.
Und wenn es nicht dieser Satz, ja, wenn es nicht dieser Satz war, dann einer, der sehr ähnlich war.
Ja. Ne? Das ist das tatsächlich, also diese Studie, die da gemacht worden ist, ist halt, wie gehen Menschen, also sowohl Männer wie auch Frauen, mit Säuglingen um? Und da haben sie festgestellt, dass bei männlichen Säuglingen nur positiv oder nur ist Quatsch, stärker positive Gefühle gespiegelt werden. Und das heißt also, wenn das Kind lacht, dann lacht die Mutter auch oder der Vater. Wenn das Kind Freude ausdrückt, dann freut sich die Mutter auch. Wenn das Kind aber weint oder sauer ist oder schwierig ist, dann wird das bei Mädchen gespiegelt, in dem Sinne, man geht drauf ein, man tröstet und versucht halt Empathie zu zeigen. Bei
Jungs.
Jüngeren, also männlichen Säuglingen wird steht stärker im Vordergrund zusammen, ach, so schlimm ist doch nicht und es wird schon alles wieder gut. Also es wird so eine ablehnende Haltung mit diesem negativen Gefühl einfach verbunden. Und das gipfelt halt in diesem Spruch, Indianer kennen keinen Schmerz. Und genau,
das heißt, die Jungs lernen eigentlich, dass negative Gefühle nicht geäußert werden dürfen.
Genau, ja, dass man die wegignorieren muss.
Genau, ne? Das wird dann natürlich auch ein bisschen übertragen. Also, ne, wenn du deinen körperlichen Schmerz nicht zeigen darfst, dann darfst du natürlich auch nicht deinen seelischen Schmerz zeigen. Und so wird das einfach den Jungs, den Männern, den kleinen Indianern beigebracht. Ne?
Und das findet natürlich nur in der Tendenz statt und nicht jedes Mal und wahrscheinlich auch unbewusst, aber es ist halt etwas, was man beobachten konnte. Und das ist halt schon ein bisschen erschreckend.
Genau. Was da noch so ein bisschen dazu kommt, das ist, das nennt er die Umwegidentifikation. Ein bisschen sperriger Begriff, ist aber eigentlich ganz, ganz logisch. Also es ist ja nach wie vor noch so, jetzt kommen wir auch wieder dazu, also jetzt alle Frauen nicht schlagen, aber in der Masse ist es einfach so, dass die Kindererziehung Frauensache ist. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man hat da einen Jungen, also einen jungen Menschen, der männlichen Geschlechts ist, der die ganze Zeit einfach nur mit Frauen zu tun hat, dann hat er ja kein Vorbild im Sinne von, guck mal, der ist so wie ich, jetzt im biologischen Sinne gesprochen, ja, und das ist mein Vorbild, das ist mein Rollenvorbild, ne, und man lernt dann von seinem Vorbild, wie man zu sein hat. Das ist ja eben genau nicht der Fall, weil es sind ja nur Frauen um einen rum. Das heißt, man guckt sich die Frauen an und sagt, okay, da ich ja nicht weiblich bin, muss ich anders sein als die. Und das ist natürlich eine wesentlich schwierigere Rolle, die man dann zu spielen hat, weil Frauen mit ihrer Gefühlswelt natürlich sehr offen umgehen, die weinen, die trösten und so weiter. Und die Umwegidentifikation sagt dann quasi dem Jungen, du darfst nicht so sein wie die Frauen, also das heißt, du darfst nicht in der Öffentlichkeit weinen, du darfst nicht über Gefühle reden, du darfst keine Zärtlichkeiten öffentlich austauschen und so weiter und so fort. Eben mit dem Problem, dass man nicht nur nicht sieht, wie man sein soll, sondern man muss auch erfassen, wie man, also ich darf nicht so sein oder ich muss so sein, dass ich nicht so bin wie andere. Ne?
Ja.
Ich suche jetzt gerade den richtigen Satz, um die Umwegidentifikation allgemeinsprachlich zu formulieren. Hast du ein Beispiel?
Naja, eigentlich ist die Umwegidentifikation, man identifiziert sich nicht als Mann, sondern man identifiziert sich als Nicht-Frau.
Genau. Danke. So einfach kann es sein, ne?
So einfach kann es sein. Ja. Und ja, das drückt so irgendwie schon aus. Und das ist auch ein Punkt, wo ich aus dem Buch sehr viel mitgenommen habe, weil ich da, Weißt du, ich hatte nie jetzt vorgehabt zu sagen, oh, wenn ich mal Kinder habe, dann vergrabe ich mich in der Arbeit und lass alles entsprechend die Frau machen, das nicht. Mhm. Aber irgendwie ist mir in genau diesem Kapitel so richtig klar geworden, warum das so wichtig ist, dass man als Vater auch voll präsent ist und dass man als Vater nicht nur da ist, wenn alles toll ist, dass man nicht nur der Eventmanager am Wochenende ist,
ja, auch
der immer froh ist, und dass man als Vater auch die Aufgabe hat, wenn es einem schlecht geht, seinen Söhnen zu zeigen, wie das aussieht, wenn es einem Mann schlecht geht, und dass halt Männer auch Wesen mit Gefühlen sind. Das war so eine der vielen Erkenntnisse, die ich aus dem Buch rausgezogen habe.
Also ich habe mich da an viele Diskussionen erinnert. Ich kenne einige Pädagogen, nur das so nebenbei, und ich habe da einige Diskussionen mitgekriegt, wo sich dann Kindergärten wirklich darum bemüht haben, einen männlichen Erzieher zu bekommen, eben weil diese Pädagoginnen sich des Problems auch bewusst sind. Ne? Also das ist ja jetzt nicht etwas, was total überraschend ist, sondern das ist schon lange bekannt. Aber wie sie dann einen männlichen Betreuer oder einen männlichen Erzieher gefunden hatten, haben sich dann auf einmal ganz, ganz viele Mütter gemeldet und haben gesagt, nein, wir nehmen unsere Kinder aus dem Kindergarten, wenn da ein männlicher Erzieher ist, weil die eben noch so in diesen Stereotypen-Denken drin waren, dass sie dann sich nicht vorstellen konnten, dass ein männlicher Erzieher ihre Kinder richtig erziehen kann. Hm. Ja, und das ist ja auch schon wieder so ein bisschen dieser Stereotyp, der wird ja gelebt und der wird ja auch von manchen forciert, auch wenn er jetzt vielen Leuten bewusst ist. Ne? Also das heißt, da muss man da vielleicht auch wirklich nochmal eine gesellschaftliche Diskussion anstrengen.
Nicht nur eine, aber lass uns zum nächsten Punkt gehen, wofür wir uns da drin verhaben.
Richtig, also das heißt, wir haben jetzt, ich versuche gerade wieder den Schwung zurück auf die Agenda zu kriegen, wir haben jetzt gesagt, okay, die kleinen Jungs, die lernen halt nicht, dass man seine Gefühle ausleben kann, weil es wird ja gesagt, nein, Schmerz, sich über den Schmerz zu äußern, ziemt sich nicht für einen Jungen. Sie haben dann das Problem, dass sie keine Möglichkeit haben, sich direkt mit einem Vorbild zu identifizieren, also mit einem männlichen Vorbild, in welcher Art und Weise auch immer das ist, sondern sie müssen immer sagen, ich muss eine Nicht-Frau sein, sage ich mal. Ne? Und das führt dann so ein bisschen zu diesem Problem, dass man sich von seinen Gefühlen einfach entfremdet, ne? Wenn man die nicht zulässt, wenn man sich nicht mit ihnen auseinandersetzt und so weiter, sondern wenn man sie unterdrückt, dann kann man auch nicht sagen, wenn ein Mann jetzt fähig ist, ein Gefühl bei einem anderen zu erkennen, dann kann er das nicht so antizipieren und kann nicht sagen, okay, ich weiß, wie das ist, sondern er sagt dann einfach so, nee, sowas fühle ich nicht. Ja? Also innerer Schmerz kenne ich nicht, habe ich nicht. Einfach, weil er es verdrängt. Und das ist so ein bisschen das Kernproblem, was man dann als erwachsener Mann quasi mit sich rumträgt.
Okay, so. Jetzt haben wir viel darüber geredet, dass das schon in den kleinen Jungen quasi die Gefühle abtrainiert werden. In der nächsten Stufe, männliche Außenorientierung, Externalisierung, geht es da darum, warum ist das eigentlich ein Problem? Innere Impulse sind ja dazu da, einem Handlungsanweisungen zu geben. Ne? Also, wenn ich mir mit dem Hammer auf den Daumen hau und das tut weh, das ist ja auch irgendwie ein innerer Impuls, ja. Dann sagt mir, oh, der Daumen tut weh, du solltest vielleicht dich drum kümmern, dass der irgendwie verbunden wird oder dafür gesorgt wird, dass es nicht so schlimm wird.
Genau, oder du solltest dir einfach nicht mehr auf den Daumen hauen. Richtig. Das ist ja schon mal die Erkenntnis. Ne?
Auch diese Erkenntnis. Und dasselbe gilt halt für innere Impulse, die ja Signale sind, dass ich irgendwas brauche. Wenn ich die aber jetzt so weit unterdrücke, dass ich keine Gefühle mehr wahrnehme, weiß ich nicht, wie ich handeln soll. Das heißt, ich weiß nicht, was ich tun soll. Es gibt keine Vorgabe, oder Vorgaben gibt es schon, aber es gibt nichts aus mir heraus, das mir sagt, hey, das muss ich tun, das macht mir Spaß, das ist gut, das hilft mir. Genau. Und ich brauche eine andere Größe, an der ich mich richten kann. Und das ist in der Regel die Externalisierung. Also man sucht nach Dingen, die nach außen sichtbar sind. Und so, er sagt, der, am besten sieht man das an dem Spruch, das war, wie war ich? Also wenn ein Mann die Frau nach dem Sex fragt, und wie war ich? Und er nicht gemerkt hat, hat es ihm Spaß gemacht, er nicht gemerkt hat, hat es der Frau Spaß gemacht, sondern er hören muss, gesagt kriegen muss, ob der Sex gut war. Das, da, daran erkennt man, dass, dass er seine inneren Impulse nicht wahrnehmen kann.
Also er will immer eine objektive Meinung haben.
Genau, das ist dann auch diese Suche nach objektiven Meinungen. Ne? Also
genau. Da noch ganz kurz dazu, bevor jetzt halt wieder so ein bisschen die Diskussion losgeht. Natürlich ist das alles höchst unterschiedlich. Es gibt natürlich auch Leute oder Männer, die sich ihrer Gefühle bewusst sind oder bewusster als andere. Es gibt auch welche, die sie einfach komplett unterdrücken. Ne? Aber in diesem ganzen Handlungsspektrum kann man natürlich auch Abstufungen machen. Und je nachdem, wie weit diese Abstufungen gehen, hast du dann natürlich die Leute, die das komplett ablehnen, die wirklich rein nach einer nach externen Vorgaben leben. Ne? Also zum Beispiel Religion, Politik, Ideologie im weitesten Sinne. Ne? Die haben halt einfach eine Schule, der sie folgen an Regeln, wie man zu leben hat, was man zu denken hat. Ne? Oder dann eben auch sowas wie eine Rationalisierung. Das sind dann die Leute, die halt irgendwie für alles wissenschaftliche Belege brauchen. Ne? Die sagen dann halt so, ja, ich kann es ja nicht für mich selbst festlegen, also brauche ich irgendwo ein Paper von einem anerkannten Wissenschaftler, der das festgestellt hat. Erst dann kann ich es quasi nachvollziehen. Und das geht dann einfach so weit, dass man auch so ein bisschen in diese Selbstdarstellung verfällt. Ne? Also die alte Geschichte mit dem Porsche-Fahrer, warum fährt er halt einen Porsche? Ne? Weil er sich halt nach außen irgendwie darstellen möchte. Das sind so quasi die Folgen davon.
Ja, das mit der Rationalisierung ist auch ein interessanter Punkt, denn ich erinnere mich, er hat da so eine Liste drin, woran man die Rationalisierung erkennt. Ne? Also wenn ich jetzt sagen würde, Weini, du hast da ein Problem mit, was weiß ich, scheinbar ist deine Freundin nicht glücklich, weil XYZ. Und Weini würde nicht sagen, ja, ich habe folgendes Problem, sondern ja, man hat folgendes Problem. Mhm. Und dann schweift Weini ab und erzählt irgendwas, was sehr viel mit der Welt zu tun hat und tendenziell auch intelligent und clever und durchdacht und sehr sehr wertvoll ist, aber
danke.
Keine Antwort auf meine Frage. Weil die Frage ging nämlich um Weini und seine Beziehung zu seiner Freundin. Und aber man hat das häufig, oder ich habe das häufig, um nicht zu rationalisieren, dass dann plötzlich generelle Dinge besprechen werden und nicht Dinge, die halt in dem direkten Gefühlsgebiet des Mannes stattfinden, der gefragt wird. Oder der drüber nachdenkt.
Ne? Genau.
Also, ich hab Probleme im Bett mit meiner Freundin. Gibt es da eine Regel für?
Ja, genau. Gibt es da eine Untersuchung dafür?
Ja. Ne? Also, gibt es ein Buch, was man lesen könnte und im Podcast besprechen könnte, Weini?
Genau. She comes first, Johannes. She comes first.
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen tatsächlich Ausdruck dessen.
Ja, aber ich sag mal auch wir haben es, glaube ich, im Vorgespräch auch, hatten wir es auch so ein bisschen. She Comes First ist natürlich sehr schön, könnt ihr Episode nachhören, weil da sind Rezepte drin am Ende. Das kommt natürlich dem Mann an sich sehr entgegen. Ne? Und das ist so ein Beispiel von externer Richtlinie. Ne? Wenn du nicht merkst, was deiner Frau gefällt im Bett, dann liest du das Buch und da ist ein Rezept drin und das hat ihr dann gefälligst auch zu gefallen.
Ja, ja. Ich glaube, grundsätzlich ist das nicht schlecht. Ne? Der Punkt ist, in dem Moment, wo du dann merkst, macht es einen Unterschied. Und es ist grundsätzlich ist es auch nicht schlecht, gewisse Dinge zu analysieren, wenn du dann zum Schluss wieder auf dein Problem runterkommst. Ne? Also man kann ja mal die Vogelperspektive einnehmen und sagen, wie machen andere das? Aber wenn man das nur macht, dann ist es eine Ablenkung. Wenn man das macht, um dann wieder zum eigenen Problem runterzukommen oder zu dem eigenen Gefühl runterzukommen, dann kann das ja wohl eine Lösung sein.
Genau, aber das Problem kommt natürlich genau dann, wenn du an die Grenzen von diesen externen Ideologien kommst. Ne? Also das heißt, du kommst dann auf einmal in eine Situation, wo dir dein Regelwerk nicht mehr weiterhilft.
Du willst also ins nächste Kapitel, Dogmatismus, Hilflosigkeit, dritte Etappe?
Jetzt hast du hier meine goldene Überleitung zerstört.
Aha. Go ahead.
Sehr schön. Genau. Ne? Also das heißt, du hast da dein Regelwerk, deine externen Richtlinien, denen folgst du, aber jetzt passiert irgendwas, wo du keine Regel dafür hast. Ne? Also das heißt, du wirst überfallen zum Beispiel. Ja? Oder irgendjemand, ich glaube, das Paradebeispiel war irgendwie so ein Elternteil stirbt. Das ist einfach so ein Ding, wo die Gefühle dann meistens doch wieder irgendwie so ein bisschen hervorbrechen oder wo man dann eben auch so ein bisschen dem Ganzen hilflos gegenübersteht, weil man hat ja keine Regel, nach der man handelt. Man hat noch nie danach gehandelt. Man hat auch gar keine Zeit, sich irgendwie eine Regel zu suchen, nach der es zu handeln gilt. Man steht dem einfach so ein bisschen hilflos gegenüber und ist dann auch überfordert, sag ich mal. Ne? Also das heißt, ja, was machst du denn dann? Und das ist so ein bisschen das erste oder eines der häufigsten Dinge, wo dann Männer eben auffällt, dass sie dann doch Gefühle haben. Sag ich mal. Ne?
Ja. Ja, und Hilflosigkeit ist so ein Schlüsselgefühl. Also wir reden über die einzelnen Gefühle ja nicht so sehr. Die da im letzten Kapitel aufgetaucht. Aber Hilflosigkeit ist so das Schlüsselgefühl, weil es dieses an die Grenzen kommen einer der Person selbst ist. Ne? Also wenn man total der harte Kerl ist und alle möglichen Gefühle unterdrückt und irgendwann kommt dann doch eins, weil der Vater oder die Mutter oder weiß der Geier, wer gestorben ist oder weil irgendwas total Unvorhergesehenes passiert ist und man weiß nichts mehr, was man machen soll. Und diese Hilflosigkeit ist einfach der totale Moment, wo es dann so ausbricht, ne? Und wo dann, ja. Also irgendwo in dem Ding stand zum Beispiel auch drin, Männer, die schlagen, sind normalerweise hilflos, weil sie einfach nicht mehr wissen, wie weiter. Sie wissen nicht, wie sie mit der Situation umgehen können sollen.
Genau. Und das Schlagen ist ja dann zumindest mal in gewissen Kreisen einfach eine Auseinandersetzungsform, die auch legitim ist, ne? Also unter jugendlichen Männern, da kloppt man sich halt erst und nachher nimmt man sich in den Arm, geht ein Bier trinken und es ist alles wieder okay. Und
im Moment, ich weiß nicht, ob an der Stelle war, glaube ich, eher die häusliche Gewalt gemeint, so Kinder, Frauen, sonstige Leute im häuslichen Umfeld zu schlagen, das ist...
Das Schlagen kommt ja auch daher, dass es einfach ein legitimes Mittel ist, sich mit etwas auseinanderzusetzen, wo man eben sonst kein Mittel dafür hat. Das hat er ja schon gesagt, so, also schlagen natürlich auch nicht alle Männer, ne? Also wenn ich irgendwie etwas hilflos gegenüberstehe, dann fange ich nicht an zu prügeln, dann ziehe ich mich halt zurück und mache die Tür hinter mir zu, gucke, dass es dunkel ist und ich meine Musik dabei habe, aber das war's dann auch. Aber das ist eben auch so ein bisschen eine Möglichkeit, und zwar eine plakative Möglichkeit, der Hilflosigkeit gegenüberzudrehen, weil man handelt dann ja physisch nachweisbar und hat somit auch etwas getan. Das ist so dieser psychologische Hintergrund hinter dem Schlagen.
Ja. Ja, gehen wir in das nächste Kapitel, was einen reißerischen Titel hat.
Oder das männliche, ja, das, jetzt kommt das Kapitel mit dem Disclaimer, ne? Also, das männliche Dilemma, die Hassliebe gegenüber Frauen und die männliche Depression. So, jetzt müssen wir kurz warten, bis sich alle wieder beruhigt haben.
Was, ja, lass uns doch einfach die das Ganze erklären. Also, genau. Das männliche Dilemma ist, ich bin total gut als Mann darin, meine Gefühle abzuwehren. Mhm. Ich werde von der Gesellschaft damit begünstigt, weil wenn ich öffentlich weine, gelte ich als Mädchen oder Weichei. Mädchen ist ein wunderschönes Schimpfwort an der Stelle, ne? zeigt auch genau, wo es alles kaputt ist. Das heißt, als Mann wird mir das nicht so sehr verziehen, dass ich in der Öffentlichkeit weine. Und nicht öffentlich eigentlich auch nicht, aber das kriegt halt keiner mit. Gleichzeitig brauche ich aber Zugang zu meinen Gefühlen. Also ich muss ja irgendwie wissen, wie es mir geht. Und Männer nutzen häufig ihren Partnerin, um die Gefühle zu spiegeln. Also sozusagen, man nimmt sie auf, weil die Partnerin einem Gefühle spiegelt. Spiegelt.
Genau, spiegelt. Das ist spiegelt. Ja, sie bügelt vielleicht. Nein, egal.
Deine Gefühle werden gebügelt.
Nein, Quatsch. Ich bügel meine Wäsche übrigens selbst an dieser Stelle. Egal. Nee, das ist tatsächlich auch so. Man kennt es ja aus Film und Fernsehen, dass dann die Frauen immer sagen, aber er ist doch gar nicht so. Ne? Der ist doch eigentlich voll lieb und zärtlich und kuschelt gerne mit mir und so weiter. Ne? Das ist doch gar nicht der, der immer draufhaut und prügelt, um jetzt wieder das Bild von vorher zu bemühen. Ne? Und das ist wirklich so ein bisschen diese Hassliebe, ne? Also wenn man mit seiner Frau oder Freundin daheim allein ist, dann gelingt im Zuge der Intimität einer Beziehung auch mal so ein bisschen zumindest mal das Zeigen von Gefühlen, auch wenn man es jetzt vielleicht nicht bewusst macht, ne? Und deswegen brauchen die Männer die Frauen. Und die männliche Depression oder das männliche...
Lass mich zu der Hassliebe noch einen Satz sagen. Das kommt daher, also zum einen helft die Partnerin in der Regel die Gefühle zu spiegeln oder Frauen helfen den Männern die Gefühle zu spiegeln. Gleichzeitig sind aber Frauen Wesen, die sehr viele Gefühle zeigen und die so einen Mann ziemlich überfordern können. Also in dem Buch war so das Beispiel drin, naja, da hat der Mann einmal die falschen Kinokarten ausgesucht und die Frau bricht in Tränen aus. Mhm. Und dieser Mann hat das einzige Mal in seinem Leben ein paar Tränen am Grab seiner Mutter verdrückt und denkt sich jetzt, meine Güte, ich habe mich, wie ich am Grab meiner Mutter stand, so gefühlt, dass ich ein paar Tränen verdrückt habe. Wie schlimm muss es für die Frau sein, dass ich die falschen Kinokarten gekauft habe? Und die Hassliebe kommt halt daher, zum einen, man braucht sie, aber zum anderen überfordern sie einen permanent, weil sie zu viele Gefühle zeigen. Und das ist diese Hassliebe, die er da beschreibt.
Genau. So, das männliche Dilemma, beziehungsweise die männliche Depression, was dann so ein bisschen die pathologische Form des männlichen Dilemmas ist, um es jetzt mal auf dieser Ebene zu beschreiben, das ist so ein bisschen diese Problematik. Also dein Selbstwert kommt quasi davon, dass du im Beruf und in der Familie halt funktionierst. Ne? Also das heißt, du hast deine beruflichen Erfolge, du wirst an dem gemessen, was du machst. Und das ist auch so ein bisschen dein Selbstverständnis von dir. Ne? Weil du ja externalisiert deine Regeln machen musst und wir nun mal einen Großteil unserer Zeit arbeiten, weil wir gerade Urlaub haben, kommt ja dieses Selbstverständnis quasi vom Beruf. Und die männliche Depression tritt eben dann zutage, wenn man entweder beruflich nicht mehr weiterkommt oder etwas tut, was einem nicht gefällt, oder ganz plakativ, wenn man dann in Rente geht, in Ruhestand. Das heißt, in dem Moment wird dem Mann einfach etwas genommen, mit dem er sich positiv identifizieren kann, nämlich beruflicher Erfolg, sag ich mal. Ne? Und wenn du dann, wenn du dir vorstellst, okay, du kannst dich halt einfach nicht über andere Dinge identifizieren, außer über deinen Beruf, aber du hast nun mal keinen mehr, wenn du in Rente bist, dann kannst du, dann verlierst du ja dein Wesen, zumindest mal so, wie du das verstehst. Ne? Das Wesentliche, was dich ausmacht, verlierst du dann ja. Und dann kommt es halt sehr stark zu diesen Depressionen, die man dann eben irgendwie versucht, mit Alkohol die innere Leere zu füllen oder dann eben auch in Gewalt ausbricht und so weiter. Und das ist quasi so ein bisschen die pathologische Form, die dann eben auch öfters mal beim Psychiater landet.
Erstmal beim Psychologen, ja, in diesem Fall.
Er ist kein Psychiater. Beim Psychologen, ja, ich weiß, ne, da gibt es sicher Leute, die haben das studiert, die wissen, was der Unterschied ist.
Du weißt es nicht, soll ich nicht kurz erhellen?
Ich glaube, der eine gibt Pharmaka, der andere nicht. Ne?
Genau, also ein Psychologe ist jemand, der Psychologie studiert hat und erstmal noch überhaupt nichts kann. Es gibt dann Psychologen, die
super, dass du 30 Semester studierst, kannst du immer noch nichts. Geil.
Der erstmal überhaupt keine medizinische Funktion in dem Gesundheitswesen hat, korrigiere mich. Ach so. Dann kannst du eine zusätzliche Qualifikation machen, dass du Psychotherapie machen darfst, das ist aber Gesprächstherapie, da kommen keine Medikamente in Einsatz. Ein Psychiater ist ein Arzt, der sowohl ein Medizinstudium hinter sich gebracht hat, als auch Psychologe ist und daher auch Medikamente verschreiben darf.
Achso, okay, gut.
Also, wir reden von Psychologen und Gesprächstherapie.
Genau, von Psychologen. Und das ist quasi auch so ein bisschen dann der Einstieg zum Rest des Buchs, muss ich eigentlich wirklich mal sagen, ne?
Ja, man muss zu der männlichen Depression sagen, die steht immer in Anführungszeichen in dem Buch. Es geht nicht um eine medizinisch als Depression qualifizierte Krankheit, sondern um so eine Art Vorstufe mit ähnlichen Symptomen, aber nicht notwendigerweise was schon als pathologisch bezeichnet wird. Mhm. Also man landet natürlich dann auch möglicherweise in einer klassischen Depression, aber es beschreibt halt auch, sagen wir mal, den Weg dahin, und da gehört zum Beispiel auch die klassische Midlife-Crisis, nach dem Motto, ich habe alles erreicht im Beruf und ich habe funktioniert, aber was bedeute ich eigentlich in meinem Leben dazu?
Genau, was macht mich aus, wenn ich jetzt halt nichts mehr machen kann, quasi, ne?
Ja.
Genau, kurz nebenbei, das Männliche, bei der männlichen Depression, das zielt halt einfach so ein bisschen darauf ab, wo das Ganze herkommt, nämlich eben aus der Unfähigkeit der Männer, aus sich selbst heraus seine Gefühle wahrzunehmen und dann eben aus sich selbst heraus einen Daseinsgrund zu schaffen. Ne?
Ja.
Deswegen ist es hier männliche Depression, was dann eben es gibt so einen kleinen Ausflug, wo es dann eben heißt, so, es kann natürlich auch dann im Umkehrschluss eine weibliche Depression geben, die eben darauf fußt, wie Frauen erzogen werden, und dass sie dann eben irgendwann mal feststellen, naja, ich werde hier ja die ganze Zeit eh nur aufs Kinderkriegen und auf die Gefühlsausbrüche reduziert. Ne? Also kann man jetzt natürlich wieder genauso überschreiten. Aber wenn Frau sich dessen gewahr wird, dass eben die Gesellschaft die Frauen eben auch auf eine gewisse Art und Weise reduziert, dann kann es ja natürlich auch zu einer weiblichen Depression kommen. Oder man könnte es so bezeichnen, wenn man es denn wollte. Weil wirklich die Grundlage ist halt das Rollenbild, was die Gesellschaft von dir als Mann oder als Frau hat und was sie dir dann verwehrt. Also die Gesellschaft verwirrt dir ja etwas. Und das führt dann eben zu diesen Depressionen.
Okay.
Genau.
Und machen wir den kleinen Service-Teil, bevor wir
in die Reflexion
gehen. Also, genau. Das Buch heißt, nochmal zum Mitschreiben, Männerseelen, ein psychologischer Reiseführer, wurde geschrieben von Björn Süfke. Die Taschenbuchversion hat 288 Seiten, kostet 10 Euro. Kindle-Version kostet 8,99 Euro. Von Björn Süfke gibt es auch noch Männer, Doppelpunkt, erfindet.euch.neu, soziologische Betrachtung. Das ist eine Erweiterung des Buchs, aber jetzt geht es nicht um die einzelnen Männer, sondern um die Gesellschaft an sich. Er hat auch noch zwei Kinderbücher geschrieben und psychologische Fachbücher, unter anderem das schon erwähnte, den Mann zur Sprache bringen, was sozusagen der Vorläufer von diesem Buch ist, aber halt für das psychologische Fachpublikum. Und er hat gesagt, er war erstaunt, wie viele Leute, die eigentlich kein Fachpublikum sind, das Buch gelesen haben, und deswegen hat er jetzt dieses hier geschrieben.
Für die breite Masse.
Ja. Okay, ich glaube, alles ist gesagt zu der
Vorstellung.
Zu der Service-Geschichte. Weini, wie fandest du das Buch?
Also ich habe ja schon am Anfang gesagt, ich fand es schwierig zu lesen, weil es, wenn man sich drauf einlässt und sich damit auseinandersetzt, ja, dann geht es doch schon sehr in den Intimbereich hinein, sag ich mal einfach. Ne? Also man muss sich dann auch wirklich so ein bisschen selbstreflektiv mit dem auseinandersetzen, wie man erzogen worden ist. Und was Intimeres habe ich, glaube ich, noch nicht gelesen. Wir haben ja schon das eine oder andere Buch über Selbstreflexion und so weiter gelesen. Oder auch, wo man dann eben seine Stärken und seine Schwächen herausfindet. Das geht ja dann auch schon so ein bisschen in die psychologische Betrachtung. Aber hier geht es dann halt wirklich so ein bisschen tief rein, auch weil es die Beziehung zur eigenen Mutter und zum eigenen Vater lange diskutiert und immer wieder drauf zurückkommt. Am Ende des Tages am Ende des Tages, glaube ich, würde ich es wieder lesen, auch wenn ich am Anfang so ein bisschen das Gefühl hatte, das ist so ein Buch von Binsenweisheit, weil er am Anfang diesen Einstieg eben so macht. Aber ich empfehle jedem, der Interesse dran hat, der soll auf jeden Fall mal dranbleiben und soll mal schauen, dass er, bevor er wieder aufhört, das zweite Kapitel zu Ende liest und sich dann Gedanken drüber macht, ob er das aushält oder nicht. Und ob ich jetzt langfristig was mitnehme, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht.
Bei dir ist es noch wesentlich frischer, wa?
Ja, also ich habe jetzt, ich habe tatsächlich letzte Woche, also es ist Montag jetzt, ich habe letzte Woche die letzten paar Seiten gelesen davon, wobei ich auch sagen muss, ich habe die letzte eine Woche tatsächlich nur dieses letzte Kapitel gelesen mit diesen einzelnen Gefühlen und so. Das war dann, das war wie das Auslaufen nach so einem Sprint. Ne? Also es war eher so nochmal so ein bisschen so, jetzt halt ganz ruhig, ja, jetzt noch ein bisschen bewegen, so, dann kriegst du keinen Muskelkater nachher, ja, aber es ist dann schon irgendwie okay. Ich weiß nicht, ich glaube, man muss es dann, wenn man wirklich was an sich machen will, müsste ich das sicher noch ein zwei- oder dreimal lesen, wobei ich auch so ein bisschen das Problem damit hatte. Er hat immer sehr viel oder sehr stereotype Beispiele gebracht. Ist klar, du brauchst halt irgendwas, an dem du das erklärst. Aber ich habe ja am Anfang schon gesagt, es gibt natürlich viele, viele Abstufungen, wie weit Männer ihre Gefühle dann doch wahrnehmen oder wie weit sie bereit sind, sich mit dem, was sich da regt, also wenn sie einen Impuls haben, inwieweit sie bereit sind, diesen Impuls dann als Gefühl zu identifizieren oder eben nicht. Und ich glaube, wenn man sich dessen bewusst ist und dann die ganzen Beispiele, die er bringt und die Stereotypen, die er bespricht, einfach auch versucht, auf sich selbst anzuwenden, dann wird man schon sehen, manches kann man relativ gut anwenden, manches einfach gar nicht. Und wenn man sich davon nicht abschrecken lässt, sondern sich bewusst ist, dass nun mal ein Buch nicht für einen speziell gilt, sondern für eine breite Masse und es kann nicht alles stimmen, dann kann es sehr hilfreich sein, um ein bisschen mehr Selbstverständnis zu erlangen.
Wow. Das war eine lange, schwerwiegende Ansprache.
Schwerwiegende Anschuldigung, genau.
Nicht Anschuldigung, Ansprache.
Ja, aber so würde ich das momentan betrachten. Ich weiß nicht, wie ist es mit mehr Abstand, Johannes? Bleibt das oder wird es dann egal?
Nee, egal wird es nicht. Man fängt an, Dinge an sich zu akzeptieren. Es hat mein Bild von mir selbst als Mann und Frauen und der Gesellschaft massiv beeinflusst. Ganz ehrlich, ich habe auch vorher schon den feministischen Podcast gehört, den ich übrigens jedem empfehlen kann.
Meinst du den lila Podcast?
Genau, den lila Podcast, richtig. Aber das Buch hat einem einfach gezeigt, es geht auch dich an. Und die Beispiele, die da drin sind, und ich meine, nirgendwo in dem Buch steht ja irgendwas über mich. Weißt du?
Also, genau, es steht über Männer.
Steht da über Männer. Und ich bin an keiner Stelle als Beispiel genannt. Und trotzdem hat man sich wiedererkannt. Oder habe ich mich wiedererkannt. Trotzdem habe ich Dinge davon mitgenommen und Dinge daraus gelernt, die ich einfach anders mache und die ich anders sehe heute. Und es ist auch, also ne, ich bin ja normalerweise jemand, der nach so einem Buch sagt, ey, ich muss was wissen, was ich heute anders mache.
Du willst eine Checkliste haben.
Ich will eine Checkliste haben und die war bei diesem Buch nicht notwendig und ich hätte auch keine schreiben können, also was ich jetzt anders machen will ab heute oder so. Das ist nicht der Punkt und ihr werdet nicht euren Job kündigen und Kindergärtner werden wollen oder Erzieher. Also, oder vielleicht doch, aber das war jetzt nicht das, was mir bei mir aufgelöst hat, dass ich jetzt spontan direkt genau wusste, was ich anders machen konnte. Aber trotzdem fand ich es irgendwie wertvoll, in der Art über sich nachzudenken, in der Art auch sich klar zu werden, dass Gleichberechtigung, Emanzipation eben nicht nur was für Frauen ist, sondern dass es auch ganz wichtig ist, dass die Männerseite da betrachtet wird. Und wie sehr eigentlich wir als Männer unter der Gefühlsunterdrückung doch leiden. Das war schon eine interessante Erkenntnis.
Genau. Na, also was mich immer so ein bisschen wundert oder jetzt hat eben noch wesentlich mehr wundert, ist so ein bisschen, es gibt ja die Frauenquote. Um jetzt halt mal das Beispiel zu bemühen. Ne? Die Frauenquote wurde ja deshalb eingeführt, weil Frauen nicht gleichberechtigt in irgendwelche Führungspositionen oder sonst irgendwo hinkommen, weil man einfach eben jetzt das weibliche Dilemma hat an der Stelle, wird dann halt gesagt, okay, Frauen werden halt auf Erziehung und Kinder und daheim kochen und putzen reduziert. Ne? Was dann eben nur so ein bisschen konsequenter wäre, weil dann eben es müsste auch bei den Psychologen eine Männerquote geben. Kann man das so sagen?
Ja. Aber ich meine, ne? die also Argumente dafür sind dieselben wie für die Quote der Frau. Und
genau, ne? Also Männer müssten eigentlich sich viel mehr mit sich selbst und mit ihren Gefühlen und der Wahrnehmung dieser irgendwie auseinandersetzen, als es auch wirklich tun. Genauso wie mehr Frauen eigentlich in leitende Positionen rein müssen, einfach um dieses Rollenbild einfach zu ändern, was ja in der Erziehung, wir haben es im ersten Kapitel gesagt, oder im ersten Teil, kommt ja alles mit der Erziehung und ich glaube, auch so ein Buch kann sicher dazu beitragen, dass sich das dann irgendwie in den nächsten Generationen ändert, oder?
Ja, ich glaube, es wird die Generationen dauern und also an der Stelle, wie gesagt, ich habe mitgenommen, als Vater verfügbar sein, wenn es dann mal soweit ist. Und keine Ahnung, als Onkel, als Freund der Eltern oder sowas, als halt
als sich, Vorbild, sich, ja. Ja, als Vorbild eigentlich für Kinder, ne?
Ja.
Also wird dann wirklich sagen, okay, hört sich jetzt dumm an, aber halt gucken, dass sich der Junge da mit einem ein Vorbild hat, wo er sagen kann, das ist ein Mann, so möchte ich auch sein und eben nicht irgendwie sich ganz seltsam zurechtbiegen muss, das ist eine Frau, ich muss ganz anders sein.
Ja, ne? Ja. Ja, aber das wird mit unserer Generation noch nicht beendet sein und Quoten sind immer nur Hilfen.
Und, ja, aber ich sag
bevor
mal.
Bevor wir ins Gesellschaftliche gehen, darum ging es nämlich in diesem Buch nicht. Genau. Würde ich jetzt sagen, reicht das für die Episode oder hast du noch letzte Worte?
Nee, also was ich halt noch kurz sagen wollte, man sieht es ja schon, dass sich das Männerbild oder das Rollenverständnis zumindest mal in der westlichen Welt über die letzten 50, 60 Jahre geändert hat. Also von daher sind wir ja irgendwie auf dem Weg.
Ja, aber wir sind noch nicht da, sonst hätten wir Donald Trump nicht gewählt.
Ich habe den eh nicht gewählt, das war ein anderer.
Und in diesem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht oder wo immer ihr seid.
Ciao. Genau, und viel Spaß. Ciao. We'll be right back.